Hallo, mein Name ist Christoph Varga. Zu Gast in der Pressestunde war Christoph Badelt, Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts. Barbara Todt vom Falter und ich haben ihn zum Rücktritt von ÖBAG-Chef Schmidt ebenso gefragt wie zu den überraschend guten Wirtschaftsdaten. Badelt fürchtet, dass die Arbeitslosigkeit trotzdem noch längere Zeit hoch bleiben wird und er warnt davor, staatliche Unterstützungen zu früh auslaufen zu lassen.
Beginnen wollen wir aber, Herr Professor Badelt, mit dem großen Thema der vergangenen Tage, dem Rücktritt von ÖBAG-Chef Thomas Schmidt. Die ÖBAG ist die Gesellschaft, die Firmenbeteiligungen des Bundes verwaltet, also zum Beispiel den Staatsanteil an der Telekom oder an der OMV. War der Rücktritt aus Ihrer Sicht richtig, war er gerechtfertigt?
Also der Rücktritt war sicher keine juristische Angelegenheit oder nicht primär eine juristische, sondern eine Frage des öffentlichen Vertrauens. Und ich glaube, dass es deshalb gut war, dass er passiert ist. Ich glaube aber nicht, dass das mit der ÖBAG an sich zu tun hat, sondern halt einfach mit diesen Dingen, wo man über die Haltungen und Meinungen des Herrn Schmidt in der Öffentlichkeit etwas gelernt hat.
Hauptproblem war ja, dass sich Thomas Schmidt, damals noch Generalsekretär im Finanzministerium, die ÖBAG sozusagen selbst hergerichtet hat. Das entsprechende Gesetz sei gut, sagt die Professorin Kals an der WU, aber es sei pervertiert worden, weil zum Beispiel Schmidt selbst versucht hat, auf den Aufsichtsrat Einfluss zu nehmen. Was sollten aus Ihrer Sicht die Konsequenzen bei der ÖBAG sein?
Also es ist sicherlich so, es ist nicht im Sinne weder des Gesetzes noch der Sache, dass sich jemand seinen Aufsichtsrat selbst aussucht. Das war offensichtlich der Fall. Aber das Thema ist natürlich jetzt auch weg, wenn der Herr Schmidt weg ist. Das heißt, es ist dort ein Aufsichtsrat, wo auch etwa die Frau Kahl sagt, das sind qualifizierte Personen. Also kann man hier wirklich einen Neuanfang setzen, indem man wirklich qualifizierte Personen oder eine Person sucht, die diese Vorstandsfunktion einnehmen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, lässt es ja das Gesetz auch zu, dass es einen Zweiervorstand gibt. Also kann eigentlich jetzt sozusagen von der Seite her Normalität eintreten.
Das wäre jetzt quasi die nächste Frage gewesen. Die ÖBAG hat ja Staatsbeteiligungen im Wert von 30 Milliarden Euro, die sie verwaltet. Das sind quasi die österreichischen Kronjuwelen, wenn man so will. Sie haben es jetzt schon gesagt, es kann eine Person sein, aber es könnten auch zwei Personen an der Spitze sein. Würden Sie sich denn klar dafür aussprechen, dass es in Zukunft ein Team von zumindest zwei Personen ist, nach dem Vier-Augen-Prinzip, vielleicht sogar auch ein diverses Team, ein Mann und eine Frau?
Also ich sage das eher aus meinem Gefühl heraus. Ich glaube nicht, dass ein WIFO-Chef durch seine volkswirtschaftliche Bildung jetzt die Qualifikation hat, das zu beurteilen. Aber es kommt mir sehr plausibel vor, was zum Beispiel auch die Frau Kals gesagt hat, dass dieser Doppelvorstand mit dem Vier-Augen-Prinzip eine gute Sache wäre. Und dass man dann beispielsweise auch einen Mann und eine Frau nehmen könnte, na, das wäre ein angenehmer Nebeneffekt.
Glauben Sie, dass die Personalsuche jetzt professioneller abläuft als damals?
Ich glaube das schon. Und ich glaube das vor allem deshalb, weil der Aufsichtsrat jetzt wirklich wird herzeigen wollen, wie professionell er agiert. Also da bin ich optimistisch.
Ist es denn sinnvoll, so unterschiedliche Unternehmen in einer Dachgesellschaft zu haben? Anders gefragt, was genau haben die OMV und die Post gemeinsam?
Naja, sie haben tatsächlich nicht viel gemeinsam, außer das partielle Staatseigentum. Ich glaube, aus der Perspektive der öffentlichen Hand ist es schon gescheit, dass man hier eine Art Strategie entwickelt, wie die öffentliche Hand mit ihren Beteiligungen umgehen muss. Aber natürlich muss die dann heruntergebrochen werden auf die einzelnen Unternehmen. Und die ÖBAG hat ja, soweit ich das verfolgt habe, durchaus die Ambitionen gehabt, über die Verwaltung der bestehenden Anteile hinaus sich auch strategisch zu überlegen, wo sie sonst noch als Minderheitenbeteiligte eintreten wollen. Und das ist ja ein interessanter politischer Wandel in der Philosophie, weil noch vor 20 Jahren ist es genau in die umgekehrte Richtung gegangen. Aber ich glaube schon, dass es dafür auch Argumente gibt.
Aber braucht der Staat wirklich Anteile zum Beispiel an einem Glücksspielkonzern? Wäre es nicht sinnvoller, wenn der Staat sich verstärkt aus den Unternehmen zurückzieht? Stichwort eben Privatisierungen. Sie haben es angedeutet, eine Mode vor allem von vor 20 Jahren.
Also ich würde auch glauben, wenn Sie die großen Gesellschaften anschauen, die da drinnen sind, dann wird es wohl kaum eine Theorie des Marktversagens geben oder der staatlichen Interventionen geben, die sagen, wir sollen jetzt Anteile an einem Glücksspielkonzern halten. Aber das betrifft für die ganzen anderen Unternehmen dann nicht mehr. Für den Verbund oder für die BIC oder für die OMV oder für die Telekom und dergleichen mehr gilt das nicht. Denn ich glaube, das, was es an Problemen rund um Glücksspiele gibt, das könnte man durch Regulierungen lösen und nicht durch Eigentumsverhältnisse.
Also das heißt eine klare Empfehlung, dass der Staat sich zurückzieht
bei Glücksspielkonzernen. Ich sehe keinen Grund, warum er da unbedingt drinnen ist. Ja.
Umgekehrt gefragt, sehen Sie Bereiche, wo der Staat vielleicht auch reinvestieren sollte, also sich quasi wieder mehr einbringen sollte?
Also da würde ich jetzt unterscheiden zwischen der aktuellen Krisensituation und der langfristigen Entwicklung. In der aktuellen Krisensituation kann es vernünftig sein, und da gab es auch Vorschläge etwa seitens des ÖGB, die dann aber nie wirklich öffentlich diskutiert worden sind, dass es einen begrenzten Staatseinfluss oder Staatseigentum geben soll, um das Eigenkapital zu stärken. Ob das dann bei der ÖBAG liegen muss, ist eine andere Frage, wenn es so deklarierte kurzfristige Engagements sind. Die längerfristige Frage ist die, ob der Staat nicht in Bereichen, wo es gescheit ist, langfristig Wirtschaftspolitik zu beeinflussen, als Minderheitenaktionär hineingeht, um ein bisschen seine Hand drinnen zu haben. Also ich sage das jetzt zum Beispiel, was die Entwicklung großer neuer Technologien betrifft, was Forschung betrifft. Das ist meiner Meinung nach eine umstrittene Frage, aber zum Umstrittensein gehört auch, dass beides möglich ist. Und das würde ich nicht als endgültig entscheiden.
Sie haben selber gesagt, das wurde nicht groß diskutiert. Der Vorschlag des ÖGB, fehlt Österreich da auch ein bisschen die Debattenkultur zu dieser großen Metafrage, die wir ja nach der Pandemie, die sich viele Leute stellen, nämlich braucht es einen starken Staat und braucht es quasi auch ein Comeback eines starken Staates?
Ich glaube, dass wir tatsächlich in Österreich so etwas haben, was ich ein ordnungspolitisches Defizit nenne. Ja? Denn es waren zwar jetzt wirklich alle froh, wie in der Pandemie der Staat sozusagen hineingegangen ist, aber nach der großen Welle vor 20 Jahren, der Staat soll aus allem heraus, hat es eigentlich nie eine sachlich fundierte und längerfristig orientierte gesellschaftspolitische Diskussion gegeben. Manchmal bricht es so durch, wie bei den Pensionen zum Beispiel, ja, oder gelegentlich sogar bei der Gesundheitsvorsorge. Aber ich glaube, so eine Diskussion täte uns gut.
Hinter dieser ganzen Affäre rund um die ÖBAG-Fabrik verbirgt sich ja wirtschaftlich gesehen die Frage, wie soll Staatseigentum verwaltet werden? Soll sich die Politik einmischen? Soll sie kräftig mitmischen, was in gewisser Weise ehrlicher ist? Oder aber unter Umständen dann wirtschaftlich fatal, betriebswirtschaftlich fatal? Wir erinnern uns an die Krise der verstaatlichten Industrie in den 1980er Jahren. Oder soll sich die Politik möglichst raushalten? Welche Empfehlungen würden Sie da geben oder haben Sie dazu eine Meinung?
Also ich glaube, aus dem Alltagsgeschäft soll sich die Regierung schon heraushalten, weil die liegt wirklich in der Hand von professionellen Managern besser. Aber ich glaube, es ist legitim, dass ein Eigentümer grundsätzlich fixiert, was er mit seinen Anteilen tun will. Das halte ich für legitim. Und ich halte es auch, wenn das vielleicht heute ein bisschen seltsam klingt, daher auch für durchaus legitim, dass Positionen in einer auch staatsnahen Industrie von Menschen eingenommen werden, zu denen die Regierung Vertrauen hat. Das halte ich nicht für verwerflich, solange diese Leute fachlich qualifiziert sind.
Wir kommen zum nächsten Thema, die Frage des Wachstums, des Wirtschaftswachstums. Also wir haben ja bis vor wenigen Monaten gab es Schlagzeilen, wir erleben quasi die größte Wirtschaftskrise in der Zweiten Republik nach der Pandemie. Die Prognosen der Institute, auch Ihres Institutes, waren extrem pessimistisch. Sie haben etwa 2% Wachstum prognostiziert. Jetzt, 3 Monate später, schaut die Welt ganz anders aus. Man sieht Schlagzeilen, wo von einem Wirtschaftsboom die Rede ist. Und die Nationalbank hat erst vor kurzem ihr Wachstum auf 3,9% erhöht, also quasi fast das Doppelte von dem, was Sie vor 3 Monaten prognostiziert haben. Was ist da in den vergangenen 3 Monaten passiert? Können Sie das ein bisschen erklären, wie sich quasi von Wirtschaftskrise hin zu Wirtschaftsboom die Lage so verändern konnte und wie nachhaltig ist das vor allem?
Ich glaube, was passiert ist, ist, dass der Aufschwung, den wir alle vorhergesagt haben, jetzt schneller gekommen ist und mit einer Dynamik offensichtlich losbricht, den sich die wenigsten haben vorstellen können. Übrigens nicht nur die Wirtschaftsforscher, sondern auch die Unternehmen. Denn ein Teil der inflationären Effekte von der Nachfrage heißt darauf zurückzuführen, dass die Unternehmen auch zu wenig Vorsorge getroffen haben. Und das ist interessant. Ich glaube, man muss da schon mit einer gewissen Offenheit und Demut an dieses Thema herangehen. Mit Demut meine ich, wir haben, als die Covid-Krise gekommen ist, keinerlei Erfahrungen gehabt, wie sich so eine Krise abspielt, die aus diesem Grund, dass man quasi die Wirtschaft partiell zusperrt, die aus diesem Grund entstanden ist. Und wir haben auch keinerlei Erfahrungen, wie ein Rebound-Effekt, wie eine Neuerholung nach so einer Krise ausschaut. Denn wir waren halt normale Konjunkturkrisen gewohnt. Und das haben wir jetzt alle unterschätzt. Weshalb das WIFO, wir arbeiten zwar erst an unserer neuen Prognose, aber das kann ich schon sagen, wir werden auch unsere Wachstumsaussichten für heuer deutlich hinaufschrauben.
Können Sie das vielleicht ein bisschen noch genauer sagen?
Nicht
also werden Sie auch bei der Nationalbank landen oder sogar drüber vielleicht?
Also, bitte versuchen Sie jetzt nicht mit allen guten journalistischen Tricks mir eine Zahl herauszulocken. Das will ich nicht. Nein, wir werden sicherlich irgendwo auch in der Gegend landen und wir wissen es auch noch nicht genau. Die Arbeiten sind voll im Gang. Aber wissen Sie, was das Bemerkenswerte ist? Dass wir auf diese Art und Weise wahrscheinlich schon heuer, was die Produktion betrifft, auf das Vorkrisenniveau kommen werden. Und noch vor 3 Monaten haben wir gesagt, das wird irgendwann einmal in der zweiten Hälfte 2022 passieren. Und dass vor allem auch von der Konsumseite her die Entwicklung jetzt viel schneller aufwärts geht, als sie etwa nach dem ersten Lockdown aufwärts geht. Wir machen am WIFO jetzt wöchentliche Schnellschätzungen zur Konjunktur und da kann man das nachweisen. Das ist unfassbar, was da passiert.
Woran liegt das, dass die Leute jetzt einkaufen gehen?
Naja, offensichtlich sind sie jetzt erstens optimistischer und zweitens, wenn sie so wollen, auch sehnsüchtiger. Nach dem ersten Lockdown das Wiederkehren der Geschäftstätigkeit war sehr, sehr verhalten. Und jetzt ist es zum Teil 3- bis 4-mal so stark, etwa in der Gastronomie oder auch in der Beherbergung.
Sie haben vorher gesprochen von Demut. Die Frage, die ich gerne anschließen würde, ist, ich meine, dieses starke Wachstum, Wirtschaftswunder ist so ein Schlagwort, das jetzt kommt. Wie nachhaltig ist denn das? Oder ist das nicht wieder eine Eintagsfliege und in 3 Monaten sitzen wir da und sind betrübt?
Also erstens, ich würde das nicht als ein Wirtschaftswunder bezeichnen. Sondern
die Zeit hat ein Wirtschaftswunder.
Die Zeit hat das gemacht, aber ich teile trotzdem, obwohl es vermessen ist, die Überschrift der Zeit in Frage zu stellen, aber ich nenne es deshalb nicht Wirtschaftswunder, weil uns immer klar war, wenn die Krise durch dieses Zusperren, im Wesentlichen durch das Zusperren verursacht ist, dann wird es auch einen raschen Aufschwung geben, wenn man wieder verlässlich aufsperren kann. Das heißt, dieses Wachstum ist zwar im langfristigen Zeitraum irrsinnig hoch, wenn Sie jetzt sagen 4%, was die Notenbank oder 3,5 sagt die Notenbank, das haben Sie ja in der Nachkriegszeit, das ist schon lange her, dass Sie das gefunden haben, aber das ist ja nicht deswegen, weil wir an einem langfristigen Pfad dieser Höhe sind, sondern weil es eben ein Rebound-Effekt ist, wie das so schön heißt. Das heißt nichts, dass wir jetzt in goldene Zeiten des Wachstums gehen, sondern dass wir das jetzt ein Stück weit aufholen. Ob es nachhaltig ist, da würde ich jetzt 2 Aspekte auseinanderhalten. Der eine Aspekt, und das ist der allerwichtigste, ist es uns gelungen, die Pandemie vollständig zu besiegen, und zwar jetzt einmal aus der wirtschaftlichen Perspektive. Das heißt, können wir davon ausgehen, dass die Pandemie nicht mehr wirtschaftliches Handeln einschränken muss von den gesundheitspolitischen Dingen?
Das ist eigentlich eine Frage an die Politik, oder?
Wird das Das ist eher noch eine Frage an die Epidemiologie. Mhm. Und danach dann eine Frage an die Politik. Im Augenblick schaut es so aus, als ob wir in Europa durch die hohen Durchimpfungsraten, die im Übrigen auch daher ökonomisch sehr, sehr wichtig sind, offensichtlich keine hohen Gefährdungen mehr kriegen werden. Aber solange das in anderen Teilen der Welt nicht gelöst ist, wird es auch nicht vollkommen beseitigt sein. Ja? Die andere Frage ist, unabhängig von der Pandemie, aber da können wir ja dann vielleicht auch noch extra drüber reden, wie ist langfristiges Wirtschaftswachstum überhaupt nachhaltig und wie geht es sozusagen in einer Perspektive von 20 Jahren mit der Wirtschaft weiter?
Wir haben die Erfahrung nach der Finanzkrise 2009, dann gab es ein ganz starkes Wirtschaftsjahr 2011 mit einem Wachstum von mehr als 3% und danach hat es sich eingependelt und das Wachstum war nicht berauschend. War der Grund dafür nicht auch einfach die massive öffentliche Intervention, also die Milliarden, die in die Wirtschaft gepumpt worden sind und das ist jetzt noch viel mehr als damals?
Also Sie meinen der Grund für das Wachstum?
Genau.
Naja, ich glaube, die massive, vor allem auch fiskalpolitische, geldpolitische hat schon vorher gegeben, die massive fiskalpolitische Intervention hilft sicher sehr dazu, dass wir einen Konjunkturaufschwung bekommen. Ein Stück weit würde er nur durchs Aufsperren entstehen, aber er macht das sicherer. Nur was zum Beispiel, wenn Sie gerade die Finanzkrise als ein Beispiel bringen, was nicht sein sollte, ist, dass man den Fehler wiederholt, der nach der Finanzkrise passiert ist, dass dann alle gleichzeitig, und mit alle meine ich jetzt zumindest einmal die EU-Staaten, alle gleichzeitig zum Sparen anfangen und damit den Aufschwung wieder umbringen. Genau das hat ja dann zu der nächsten Krise nach der Finanzkrise geführt.
Okay, das ist interessant, weil Sie sind ja dann im Fiskalrat, wenn Sie sagen, nicht alle gleichzeitig sparen.
Ja.
Das heben wir uns auf fürs Archiv.
Das können Sie sich gerne fürs Archiv aufheben. Das heißt aber nicht, dass man, jetzt einfach unendlich weiter Budgetdefizite bauen soll, sondern man muss da sehr sorgfältig vorgehen. Übrigens auch auf einer, meiner Meinung nach, auf einer europäisch koordinierten Art und Weise.
Ganz kurze Nachfrage dazu. Es gibt ja umgekehrt auch die Debatte unter Ökonomen, ob die Hilfspakete, auch die, das große EU-Hilfspaket, die Hilfsgelder aus Brüssel, nicht jetzt zu einem falschen Zeitpunkt kommen, weil eben ohnehin das Wirtschaftswachstum schon anzieht. Also ob man sozusagen da noch etwas unterstützt und befeuert, was von sich aus auch funktionieren würde. Wie sehen Sie das denn?
Ja, die Debatte gibt's und ich glaube, die besteht auch zu Recht. Ich würde sie aber etwas anders auflösen. Ich glaube, dass wir jetzt in Österreich nicht noch weitere expansive Maßnahmen setzen sollte, als sie ohnehin schon beschlossen sind und langsam aber sicher auf den Weg kommen. Gibt es vielleicht kleine Ausnahmen, was sozial benachteiligte Schichten betrifft, aber im Großen und Ganzen nicht. Was die EU betrifft, so habe ich diese Sorge eigentlich deswegen nicht, weil wenn Sie sich de facto anschauen, wann EU-Geld wirklich fließt, dann ist es, also wenn es in eineinhalb Jahren wirklich fließt, wenn Sie dann die ganzen Projekte anschauen, die erst zum Teil ausgeschrieben werden müssen und so weiter. Also bis das wirklich fließt, kann möglicherweise schon die österreichische Konjunkturpolitik nachgelassen haben. Also da sehe ich die Probleme nicht, abgesehen davon, dass es bei dem EU-Paket ja nicht nur um die Konjunktur, also um irgendeine Nachfrage geht, sondern dass es da schon sehr wohl um langfristige Themen, wie insbesondere Umweltthemen und Digitalisierung geht.
Eine Lehre aus der Krise ist, es hat Engpässe gegeben bei Masken, bei PCR-Tests, beim Impfstoff. Impfstoffe waren auch schon vor der Krise teilweise knapp. Eine kaputte Produktionsstätte in Indien kann die Weltproduktion lahmlegen. Haben wir es mit der Globalisierung, mit der internationalen Arbeitsteilung übertrieben?
Ich glaube, dass man die Globalisierung nicht zurückdrehen kann, aber ich glaube sehr wohl, dass wir gelernt haben, dass es gefährlich ist, sich in lebenswichtigen Produkten zu sehr auf eine Lieferantengruppe oder auf eine Lieferantenregion zu konzentrieren. Das ist eigentlich etwas, was jeder gute Unternehmer vermeidet und jede gute Unternehmerin vermeidet, sich abhängig zu machen von irgendwelchen einseitigen Quellen. Und das ist uns aus einer gewissen Kostenüberlegung offensichtlich zu sehr passiert. Und dass es am Anfang wirklich Masken aus China oder aus Malaysia davon irgendwo gebraucht hat, das ist eigentlich lächerlich und eigentlich einem entwickelten ökonomischen Land unwirklich. Übrigens würde ich den Ausfall der Produktionsstätte in Indien, das ist wieder ein anderes Thema, hat, glaube ich, weniger mit der Globalisierung per se zu tun, als halt mit der unendlichen Nachfrage nach Impfstoffen, wo dann, es wäre nicht anders gewesen, wenn ein Produzent in den Niederlanden oder was aus irgendeinem Grund gerade mal nicht produzieren aber kann.
Ist das ein Plädoyer dafür, dass wir wieder mehr national produzieren, dass wir auch hier eine Trendwende vornehmen oder dass wir zumindest Produktion in die Europäische Union zurückholen?
Letzteres würde ich sagen. Ich glaube, dass die Europäische Union ihre, und ich weiß, dass ich mich da ein Stück weit in die Nesseln setze, aber ich sage es trotzdem, ich glaube, die Europäische Union sollte sich stärker auch auf eine europäische aktive Industriepolitik wieder besinnen. Bisher, denken Sie an diese Entscheidungen rund um Eisenbahnfusionierungen und dergleichen mehr, hat man das Wettbewerbsprinzip über alles gesetzt. Mit dem Erfolg, dass dann die Europäer zum Teil gegen die Asiaten nicht mehr angekommen sind. Und ich plädiere hier für einen Schuss Pragmatismus.
Dieses starke Wachstum, von dem wir schon gesprochen haben, das führt auch dazu, dass die Preise kräftig steigen. Wir haben dazu eine Grafik vorbereitet. Am stärksten war die Inflation im Jahr 2011 nach der Finanzkrise. Danach ist die Preissteigerung sowie auch die Wachstumsraten nach und nach zurückgegangen. Seit Anfang des Jahres steigen die Preise spürbar. Für den Mai gibt es eine Schätzung von der Statistik Austria von 2,8% Preissteigerung gegenüber Mai des Vorjahres. Zielwert ist knapp unter 2. Wird die Inflation zum Problem?
Sie wird ein Stück weit zum Problem, aber nicht so stark, wie das hier angedeutet ist. Der Mai-Wert von 2,8 wird sicher nicht, traue ich mich hier zu sagen, was immer sicher ist, aber Aus heutiger Sicht wird das sicher kein Jahreswert sein. Also wir gehen davon aus, dass der Jahreswert ein bisschen über 2% sein wird. Aber da muss man, glaube ich, auseinanderhalten, was die Ursachen sind. Im Augenblick haben wir inflationäre Tendenzen, die fast, sagen wir mal, vielleicht zu ungefähr zu 2/3 von der Angebotsseite kommen. Rohstoffpreise, Verknappungserscheinungen, Verzögerungen bei internationalen Lieferungen und dergleichen mehr. Wobei man auch sagen muss, dass die jetzigen Rohstoffpreise und all das, was von der Seite kommt, auch ein Spiegelbild dessen sind, dass die Preise vorher im Keller waren. Also wenn Sie das längerfristig anschauen, kann das auch wieder nur ein Zurückgehen auf den längerfristigen Pfad sein. Und dann gibt es eine andere, auch noch güterwirtschaftliche Seite, und das ist die Nachfrageseite. Das hatten wir zuerst schon kurz erwähnt, dass, glaube ich, auch manche Unternehmen überrascht sind von der Raschheit, wo jetzt der Konsum wieder kommt. Und das mag die Fahrradindustrie genauso sein wie vielleicht bestimmte Chips, die sie jetzt für Autos brauchen, aber nicht für elektronische Geräte oder sonst irgendetwas. Also wir glauben eigentlich, dass es da jetzt zu einem Art Shift kommt, dass das daraus aber nicht ein inflationärer Prozess im Sinne einer weiteren Inflationsspirale entstehen wird. Eine andere Frage, und da bin ich wesentlich sozusagen beruhigter. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, in einer größeren Audience, also in einem größeren Publikum zu sagen, ich sehe im Augenblick keinerlei inflationelle Tendenzen, die aus der großen Geldmengenerweiterung kommen. Das ist, glaube ich, schon wichtig, weil davor haben die Menschen Angst, dass wenn man so viel Geld in den Umlauf steckt, dass das dann irgendwann einmal so wie in der, was weiß ich, im vorigen Jahrhundert zu einer Mega-Inflation führen könnte. Und dafür gibt es im Augenblick keinerlei Hinweise.
Wenn ich das nur ganz kurz noch ergänzen darf. Also die Europäische Zentralbank verschenkt Geld jetzt sozusagen.
Quasi.
Geschäftsbanken können Geld bei der Europäischen Zentralbank für null leihen. Es ist ein Nullzinssatz und der wird auch fortgesetzt. Und zugleich kauft die Europäische Zentralbank Staatsanleihen auf und unterstützt damit in gewisser Weise das Schuldenmachen der Staaten. Das meinen Sie mit Geldmengenwachstum?
Das meine ich. Das hat im Prinzip die Europäische Zentralbank schon vor der Corona-Krise gemacht. Da gab es einmal ein paar Monate vorher ein leichtes Zurücknehmen der Wertpapierkäufe und dann hat es irgendwo ein bisschen gekriselt und sofort sind sie wieder darauf zurückgegangen. Ich denke mir, es wird in der Verantwortung der Europäischen Zentralbank liegen, wenn der Konjunkturaufschwung schön weitergeht, dann langsam aber sicher, zumindest einmal an der Front, was die Wertpapierkäufe betrifft, Liquidität herauszunehmen. Bei den Zinsen wird es wahrscheinlich noch länger dauern.
Die Inflation ist ja auch ein soziales Thema. Haushalte, die einen Großteil ihres Einkommens quasi ausgeben müssen, um Miete zu zahlen, Essen einzukaufen, trifft das besonders. Gleichzeitig gibt es dann Menschen, die beispielsweise eine Eigentumswohnung haben, die können quasi zuschauen, wie diese Wohnung monatlich an Wert gewinnt. Die soziale Frage, wie kann man denn gerade auch bei Mieten und bei quasi Eigentum, ich meine, was kann der Staat in so einer Phase steigender Inflation tun und wie könnte man dieses Problem lösen?
Also zunächst einmal, glaube ich, muss man sagen, dass obgleich der Verbraucherpreisindex auf der Basis eines Warenkorbes entsteht, der repräsentativ ist, gibt es doch für Menschen, die sozial benachteiligt sind, dann immer noch spezifischere Probleme, die sich in dieser Inflationsrate nicht ausdrücken. Das heißt, es hat wahrscheinlich, wenn man es rechnen würde, jeder Mensch für sich eine höchst private Inflationsrate, die kann von der öffentlichen abweichen. Und wenn Sie zuerst die Immobilien genannt haben, die Eigentumswohnungsbesitzer, deren Wohnungen immer mehr wert sind, können Sie davon im wahrsten Sinn des Wortes nichts abbeißen. Aber das wirkliche Problem ist, dass natürlich auch die Mieten entsprechend steigen. Was in erster Linie mit dem Wohnungsangebot, mit der Demografie und lauter solchen Sachen zu tun hat. So, und jetzt stellt sich die Frage, was kann der Staat tun, um solche Menschen, die da besonders stark betroffen sind, zu unterstützen? Im Wohnungsbereich, im Mietenbereich bin ich der Meinung, dass die Lösung immer nur in der Subjektförderung liegen kann. Das heißt, dort liegen kann, dass man Menschen, die eine Wohnung haben und Probleme haben, die Miete zu bezahlen, durch gezielte, sozial fokussierte Subventionen aller Wohnbeihilfe unterstützt, im Wohnungsbereich. Generell muss man aber schon sagen, und jetzt bin ich wieder bei Covid, wir haben zwar nicht insgesamt oder sagen wir mal so, wir wissen es noch nicht, ob allgemein die Armutsquoten gestiegen sind. Dazu hängen die, sind die Zahlen viel zu langsam, dass sie zu uns kommen. Aber wir haben sicher Menschen, die in ihrer spezifischen Lebenssituation stärker von der Covid-Krise auch materiell getroffen wurden, als das die Durchschnittswerte ausweisen. Und da ist es dann, glaube ich, ganz wichtig, eben auch mit eher individualisierten Sozialleistungen die Leute zu unterstützen.
Aber das passiert ja nur zum Teil. Also es gab ja Pläne eines Miethilfsfonds genau für Menschen, die eben jetzt unter Druck kommen, die meines Wissens nicht von der Regierung nicht aufgenommen
also
haben.
Also es gab Stundungen und dergleichen mehr, gesetzliche Stundungen, was aber nicht wirklich, was nicht wirklich etwas bedeutet. Ich glaube, dass man hier, also wie gesagt, bei den Mieten per se, glaube ich, kann man mit Wohnbeihilfe und ähnlichen Instrumenten arbeiten. Aber es ist ja nicht nur ein Mietenthema. Es ist zum Beispiel die Frage, dass ja etwa die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit auch nach sozialen Schichten sehr unterschiedlich ist und war. Das wissen wir ja auch von den Zahlen. Und wenn jetzt jemand arbeitslos geworden ist, ich sage mal eine Frau mit 3 Kindern und eine Arbeiterin, dann weiß ich, dass die viel eher von Arbeitslosigkeit in der Covid-Krise betroffen war, als das angestellte Männer waren. Und dann kann das dort schon sehr knapp werden. Das sind ja dann die Fälle, die ich, verzeihen Sie, wenn ich das so sage, die bei der Caritas aufschlagen, nicht? Weil es bei denen nicht mehr weitergeht. Und da muss ich dann schon sagen, da wäre es dann schon wichtig, eben auch die entsprechenden Sozialleistungen zu erhöhen. Wobei, eines muss man auch dazu sagen, wir sollten nicht vergessen, dass in der Covid-Krise eine der am stärksten betroffenen sozialen Gruppierungen die kleinen Selbstständigen sind.
Aber Sie haben jetzt gesagt, da wäre es dann schon wichtig. Also man könnte auch sagen, Regierung, da ist noch einiges, also, da ist noch einiges zu tun.
Ich glaube zum Beispiel, ich bringe Ihnen jetzt 2 Beispiele. Ich glaube, dass man dem Härtefall vor, es wird ja dann immer wieder geredet, was vielleicht über Ende Juni noch verlängert werden soll oder nicht. Ich glaube zum Beispiel, dass man den Härtefallfonds auf keinen Fall stoppen dürfte. Weil da hängen sehr viele Ein-Personen-Unternehmen drinnen oder ganz kleine. Und das sind wesentlich stärker armutsbetroffene Schichten. Das hat dann, ist überhaupt eine Art Lücke im Sozialstaat. Als im Durchschnitt. Das ist das eine. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob Sie noch über Arbeitslosengeld reden wollen, aber ich glaube zum Beispiel, dass eine nochmalige Einmalzahlung für Menschen, die arbeitslos sind, wenn sie denn arbeitslos bleiben, trotz des Wirtschaftsaufschwungs, dass das Sinn machen würde. Also, dass sie gezielt dann in Gruppen hineingehen, wo die Wahrscheinlichkeit, ökonomisch belastet zu sein, besonders groß ist. Das kostet nicht so wahnsinnig viel und kann in Kombination mit einer Verbesserung der Arbeitsmarktsituation schon viele Konstellationen der sozialen Benachteiligung verbessern.
Immer noch ein großes Thema, und Sie haben es jetzt schon angedeutet, bleibt der Arbeitsmarkt. Auch da haben wir eine Grafik vorbereitet. Wir sehen, dass die Arbeitslosigkeit in der Corona-Zeit doch deutlich gestiegen ist. Das sind die Zahlen jeweils vom Ende des Jahres. Derzeit sind immer noch knapp 400.000 Menschen ohne Job und das darf man nicht vergessen, immer noch mehr als 300.000 in Kurzarbeit. Sie sagen, die hohe Arbeitslosigkeit wird uns noch länger begleiten. Warum?
Also zunächst einmal geht die Arbeitslosigkeit jetzt hinunter, genauso wie die Beschäftigung hinaufgeht. Das ist schön, aber wir haben das Vorkrisenniveau nur partiell schon erreicht, was Beschäftigte betrifft. Das heißt, ein Teil der Arbeitslosenproblematik wird sich durch den jetzt in Gang gekommenen Aufschwung von selbst erledigen. Aber eben nur ein Teil. Was bleibt, ist, dass wir schon vor der Corona-Krise eine relativ hohe Zahl an Langzeitarbeitslosen gehabt haben. Die waren nämlich da irgendwo schon bei 300. Also die Langzeitarbeitslosen nicht, aber die Arbeitslosen insgesamt. Und von denen waren dann wieder schon viele Langzeitarbeitslos. Dass in der Corona-Krise jetzt viele Langzeitarbeitslose dazugekommen sind, alleine deshalb, weil es schon mehr als ein Jahr dauert und daher jemand, der in einem Gasthaus arbeitet und nie einen Job gehabt hat, schon aus dem Grund langzeitarbeitslos ist, um den mache ich mir weniger Sorgen oder die, um die mache ich mir weniger Sorgen. Aber ich mache mir um jene Menschen Sorgen, die entweder gesundheitliche Beeinträchtigungen haben, die schon älter sind und oder die nicht gut qualifiziert sind. Und wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann entsteht eine Mischung, die wirklich schlimm ist und die, wie sich leider gezeigt hat, dazu führt, dass nach jeder Krise dann der Satz, ich muss jetzt leider sagen, der Satz an Langzeitarbeitslosen höher ist, als er vor der Krise war. Und da versucht die Regierung jetzt mit dieser Aktion gegenzusteuern. Das ist sicher gut. Das ist sicher gut. Ob es das Problem ganz löst, weiß ich nicht. Vor allem aber kann ich eines sagen, Wir haben hier ein kurzfristiges und ein langfristiges Problem. Langfristig haben wir etwa im Bildungssystem, in der Benachteiligung bestimmter Gruppen, vor allem ausländischer Kinder, das ist durch Corona noch viel stärker geworden, haben wir eigentlich noch viel, viel ärgere Perspektiven vor uns, als wir sie gegenwärtig schon haben.
Hat Österreich die 1/4 Jahre der Pandemie jetzt genutzt, um schlecht qualifizierte Menschen besser auszubilden, um sie entsprechend umzuschulen?
Ich glaube, dass man das so generell nicht sagen kann. Wir haben schon, ich glaube, seit der zweiten Kurzarbeitsregelung, helfen Sie mir, wenn Sie es vorstellen, ich glaube, seit der zweiten Kurzarbeitsregelung hatten wir schon eigentlich die Verpflichtung zur Weiterbildung drinnen oder die Begünstigung der Weiterbildung. Und da ist nicht wahnsinnig viel passiert. Und in Wahrheit war das Weiterbildungsproblem schon vor Corona ein großes Problem, weil die Weiterbildung darf nicht nur unter dem Gesichtspunkt des AMS gemacht werden, sondern die muss auch in den Unternehmen gemacht werden und die muss vor allem auch vorbeugend gemacht werden, damit man Menschen, die ein bisschen älter als 50 sind, nicht zum alten Eisen wirft und in die Arbeitslosigkeit schickt. Das ist absurd. Das ist sozial absurd und das ist wirtschaftlich absurd.
Genau in diese Phase fiel auch ein Vorstoß des ÖVP-Wirtschaftsbundes, das Arbeitslosengeld neu zu organisieren. Also vereinfacht gesagt, am Anfang sollen Menschen, die arbeitslos werden, ein bisschen mehr bekommen. Dafür sollen sie dann schneller weniger bekommen, damit der sogenannte Anreiz, wieder arbeiten zu gehen, stärker da ist. Auch das WIFO, Ihr Institut, hat ein ähnliches Modell vor einigen Jahren schon länger her mal vorgeschlagen. Was halten Sie denn von solchen Ideen genau in dieser Post-Pandemie-Phase auch?
Das ist ein Musterbeispiel dafür, dass man so wichtige wirtschaftliche und sozial wichtige Entscheidungen erst auf der Basis seriöser empirischer Evidenz treffen sollte.
Das verstehe ich jetzt als Kritik am Vorschlag des Wirtschaftsbundes.
Das können Sie als Kritik an jeden verstehen, der hier mit sehr festen Lösungen in die Öffentlichkeit geht, ohne sich das vorher genau angeschaut zu haben. Und ich denke mir, das ist nämlich ein Thema, wo sehr viele Facetten zusammenspielen, was man sich wirklich ein bisschen genauer anschauen soll. Erstens, ja, es gibt natürlich Fälle, wo Menschen, insbesondere dann, wenn sie in schlecht bezahlten Berufen arbeiten, der Versuchung unterliegen können, lieber arbeitslos zu bleiben, als in die Erwerbstätigkeit zu gehen. Diese Fälle gibt es, obwohl sie theoretisch eigentlich nicht geben dürfte, weil jemand, der nicht arbeitsbereit ist, eigentlich kein Arbeitslosengeld kriegen darf. Dass da in der Praxis sowas auftaucht, das ist unbestritten. Es ist auch ganz evident, dass wie immer, wenn es um Sozialleistungen geht, übrigens auch um Unternehmenshilfen, es daher so etwas gibt, Einzelfälle oder auch Gruppen von Einzelfällen, die man nicht will. Wir wissen aber auch, und das wissen wir unter anderem aus der WIFO-Forschung, dass Menschen, die arbeitslos sind, ihre Entscheidung, in die Arbeit zurückzukehren oder nicht, von mehreren Faktoren abhängig machen und nicht nur von der Höhe des Arbeitslosengelds. Wir haben ja heute eine Stufe drinnen. Ich glaube, 49% der Bezieher von Geldleistungen aus der Arbeitslosenversicherung sind Notstandshilfeempfänger. Ja, 49%. Und die haben ja schon eine beträchtliche Stufe hinter sich, wenn es vom Arbeitslosengeld zur Notstandshilfe geht. Nur, wie der Herr Kopf sehr richtig sagt, ist diese Stufe relativ spät, je nachdem, wie lang der Anspruch auf Arbeitslosengeld war, aber oft erst nach 5, 6, 7 Monaten, je nachdem, wie lang der Anspruch war. Und da ist man schon ein bisschen in dem Metier drinnen. Weshalb Kopf, glaube ich, mit einer gewissen Berechtigung meint, nach 2, 3 Monaten wäre so eine Stufe vielleicht interessanter. Aber ich glaube, man muss sich auch überlegen, wenn man beispielsweise das Arbeitslosengeld am Anfang erhöht, was eigentlich Teil dieser Logik wäre, dann haben Sie auch einen unerwünschten Effekt. Nämlich den Effekt, dass es zu dem kommt, was wir Ökonomen Kollusion nennen, also eine Zusammenarbeit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zulasten Dritter, weil es dann sehr attraktiv wird, jemanden für einen Monat oder 6 Wochen in die Arbeitslosigkeit zu schicken und auf diese Art und Weise die Kapazitätsprobleme des Unternehmens zu lösen. Und dann noch ein letztes, bevor Sie ungeduldig werden, darf ich sagen, man muss sich auch auf dem unteren Rand anschauen, was da passiert, wenn man das Arbeitslosengeld nach unten staffeln würde. Das würde ja heißen, dass die dann später weniger bekommen. Auch weniger als jetzt. Jetzt muss ich Ihnen sagen, das durchschnittliche Arbeitslosengeld ist heute laut Statistik Austria, also konkret gesagt im Jahr 2020, bei 970, 980 Euro. Die durchschnittliche Notstandshilfe ist nur mal um 200 oder 250 Euro kleiner. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wenn Sie wirklich auf die Art und Weise Langzeitarbeitslose schlechter schreiben, ja, was kriegen die dann eigentlich? Was passiert? Die werden automatisch in die Mindestsicherung geschoben. Und damit haben sie das Problem dort. Was auch ein weiteres Thema ist. Also ich glaube, das ist von A bis Z noch nicht ganz durchdacht, aber man soll es ernst nehmen, man soll es ernsthaft diskutieren. Und ein letztes noch. Das WIFO hat unter der türkis-blauen Regierung, da gab es ja solche Pläne noch viel expliziter, einschließlich der Auflösung der Notstandshilfe. Wir haben damals für das damalige Sozialministerium Simulationsrechnungen gemacht, welche Bevölkerungsschichten wie davon betroffen werden. Und das hat ein derartiges Aha-Erlebnis ausgelöst, dass man es damals nicht sofort gemacht hat. Das sollte man hier auch machen. Das sollte bitte jemand machen. Das ist nicht eine Werbeansage fürs WIFO, das kann irgendwer machen. Aber machen wir das zuerst, bevor wir uns entscheiden.
Ich bitte Sie um kürzere Antwort.
Ja, das war jetzt, aber da geht irgendwie mein Herz
emotional,
durch.
Emotional, oder? Offenbar.
Ja, ja. Ja. Mhm.
Zumutbarkeitsbestimmungen verschärfen. Mhm. Derzeit muss man eine Stunde Anreise in Kauf nehmen. Der Wirtschaftsbund verlangt, dass Langzeitarbeitslose in ganz Österreich vermittelt werden können. Wie ist Ihre Position dazu?
Das ist eine rein politische Frage, was Sie Menschen zumuten wollen. Ich verstehe, dass es paradox ist, wenn man im Westen Köche sucht und im Osten sind sie arbeitslos. Aber man muss hier abwägen zu den sozialen Bedingungen, unter denen jemand lebt. Das ist eine rein
etliche Branchen klagen schon wieder über Fachkräftemangel.
Jawohl.
Wieso klappt das in Österreich nicht? Seit ich Wirtschaftsjournalist bin, höre ich das ununterbrochen.
Aber jetzt sind sie es schon viel mehr. Nicht? Und schon vor Covid haben sie es noch mehr gerufen.
Absolut. Dass wir dieses Matching-Problem haben. Also wir schaffen es irgendwie nicht, die Leute so zu qualifizieren. Was heißt wir? Das AMS schafft es nicht, die Leute so zu qualifizieren, dass sie den Anforderungen am Arbeitsmarkt entsprechen. Was läuft falsch?
Also ehrlich gestanden, wenn da jetzt der Herr Kopf sitzen würde, würde er sich noch heftiger wehren. Ich finde das jetzt eigentlich eine unfaire Formulierung zu sagen, das AMS schafft das nicht. Denn das AMS macht wirklich nur einen Teil davon. Das Erste sind die Unternehmen, die die Leute on the job qualifizieren müssen und dafür sorgen müssen, dass nicht jeder gleich ausscheidet, wenn er oder sie schon 20 Jahre im Unternehmen war oder älter ist. Und das Zweite ist das Bildungssystem. Bitte schön, wir haben, wenn Sie sich die Bildungsergebnisse anschauen in den Grundschulen, wir haben einen viel zu hohen Anteil an jungen Menschen, an Kindern oder an Jugendlichen, vor allem dann, wenn sie aus Schulen kommen mit hohem Ausländeranteil, die sind nicht qualifiziert, eine Lehre zu beginnen. Da gehen uns auch ein großer Teil der künftigen Fachkräfte verloren. Und das hat sich durch Covid sicher verstärkt, eben aufgrund der bekannten Probleme mit Lernen im Internet und dergleichen mehr. Das heißt, sie haben eine breite Palette von Gründen. Und natürlich müsste man auch das geheiligte oder ganz, ganz zugedeckte Migrationsthema dann noch anschneiden. Aber erst an dritter Stelle. An erster Stelle ist die Vorsorge, an zweiter Stelle also die Voraussicht, an zweiter Stelle ist die Weiterbildung und an dritter Stelle ist die Migration. Das hat vorher gegolten und das gilt jetzt auch.
Die Zeit ist jetzt schon etwas fortgeschritten. Wir springen deswegen zum Thema Schulden. Sie sind ja als WIFO-Chef, endet Ihre Periode im September. Sie sind jetzt schon Chef des Fiskalrates. Wie wir vorher merken konnten, ein Chef mit einem quasi sozialen Engagement. Als Chef des Fiskalrats sind Sie auch der oberste Wächter über die Staatsschulden. Deshalb die erste Frage an Sie. Wachsen uns diese nicht gerade total über den Kopf?
Naja, sie wachsen uns nicht über den Kopf, aber sie stellen ein Thema dar, dem wir uns längerfristig stärker widmen müssen, als uns das heute lieb ist. Soll heißen, wir sind dabei, eine Staatsverschuldung von oberen 80% aufzubauen. Und die werden ein Stück weit konjunkturell zurückgehen. Aber, und das haben wir im Fiskalrat, darf ich hier verraten, am Mittwoch werden wir unsere Empfehlungen dann auch veröffentlichen. Wir haben das sehr intensiv diskutiert. Wir werden schon mittelfristig auch wieder auf eine nachhaltige Finanzpolitik zurückkehren müssen. Und da ist als allererstes das Defizit zu beachten und infolgedessen dann auch die Staatsschulden.
Was heißt denn mittelfristig? Entschuldigung, nur die Nachfrage. Also wie lange wird es denn dauern, bis wir quasi wieder auf den
also ich,
Pfad sind,
ich, ich
wo wir sein
hätte
sollten.
Weder, oder ich sage weder als WIFO-Chef noch als Fiskalrat-Chef am 22. September 2024 fangen wir an. Ich sage Ihnen eines. Es wird, wenn man nur auf die konjunkturellen Selbstheilungskräfte quasi des Budgetdefizits schaut, dauert es noch mindestens 4-5 Jahre, bis das Defizit weg ist. Also ist noch keine Schulde weg.
Jetzt muss ich erklären. Defizit ist also die jährliche Neuverschuldung.
Die jährliche Neuverschuldung,
da rechnen genau. Sie heuer so in etwa mit 7%
so ist es.
Der gesamten Wirtschaftsleistung genau. Österreichs an neuen Schulden. Vergangenes Jahr waren wir bei etwa 9%
genau.
an neuen
genau,
Schulden.
9%.
Sie sagen jetzt, es wird bis...
Also genau, helfen Sie mir ein bisschen jetzt, nicht meine nächste Pressekonferenz zu boykottieren, aber es wird ein paar Jahre, sagen wir einmal 4-5 Jahre, wird das dauern. Aber das ist
eine... Bis wir ein Nulldefizit überhaupt wieder
ja, oder ein, in Sichtweite ein, haben. Ein fast Nulldefizit. Aber nur unter dem, was die Prognostiker immer die sogenannte No-Policy-Change-Annahme nennen. Also wenn sich nichts verändert, wenn keine politische Entscheidung für mehr Ausgaben und keine politische Entscheidung für mehr oder weniger Einnahmen getroffen wird. Und das halte ich für extrem unwahrscheinlich, denn es gibt jede Menge Themen, Pflege ist ein gutes Beispiel, wo eigentlich mehr Ausgaben nötig sind. Also Sie sehen, wir kommen in eine schwierige politische Entscheidungssituation
hin. Naja, wer zahlt die Schulden? Machen wir Sparpaket?
Steuern? Die Schulden zahlt immer der Steuerzahler. Die Frage ist nur, wie viele Schulden müssen in welchem Zeitraum überhaupt zurückgezahlt werden? Ja, und in Wahrheit ist das eine Frage nach dem Steueraufkommen und den Umverteilungseffekten der öffentlichen Hand. Und da zeigt sich in allen WIFO-Studien, die wir dazu gemacht haben, dass bei uns eigentlich nicht über das Steuersystem umverteilt wird, sondern primär über die Ausgaben, vor allem über die Transfers umverteilt wird. Was nicht schlecht ist, aber man soll ja auch keinen Automatismus erwarten, dass dann von der Steuerseite her viel Umverteilung passiert.
Sehen Sie das nächste Sparpaket schon hinter der nächsten Ecke?
Ich sehe nicht ein Sparpaket, aber ich sehe sehr harte politische Diskussionen, auch innerhalb der Regierung, wie man Budgets gestaltet. Und dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man einigt sich oder man lässt das Defizit wieder steigen, was vor Wahlen besonders leicht passiert. Oder man entscheidet sich endlich in Strukturreformen zu gehen, die die Wirtschaftsforscher seit 20 Jahren fordern und die noch kein Politiker durchgesetzt hat.
Aber die Frage ist ja auch immer quasi, ob Steuererhöhungen denkbar sind und vor allem für Wien. Also da gab es ja zuletzt eine Bewegung, die heißt Tax Me Now, wo sehr, sehr reiche Menschen, Erben, sagen, bitte besteuert uns endlich. Es ist nicht fair, dass Vermögen und Wohlstand und Reichtum und Erbe nicht so stark besteuert ist, wie es vielleicht sein könnte. Sie waren immer gegen Vermögensteuern, aber Sie sind...
Nein,
bitte erklären Sie es uns. Wie würden Sie es jetzt sehen?
Ich habe immer gesagt, und das ist auch, wenn Sie so wollen, WIFO-Linie.
Aber Sie sind ja nicht mehr lang beim WIFO. Sie könnten jetzt auch als...
Das wird sich auch nicht ändern. Was wir brauchen, ist eine Gesamtreform des Abgabensystems. Und innerhalb einer Gesamtreform des Abgabensystems muss man den Faktor Arbeit entlasten. Und dann gibt es zwei große Bereiche, wo man eher zusätzlich belasten kann. Das eine ist die ganze Ökologisierung und das andere sind manche Formen von Vermögensteuern.
Welche konkret?
Ja, also ich persönlich glaube, dass eine allgemeine Vermögensteuer, wo Sie einfach die Bestände besteuern, aus sowohl praktischen als auch aus gesellschaftspolitischen Gründen nicht sinnvoll ist. Ich glaube aber, dass eine Vermögenszuwachsbesteuerung, die es bei uns in Ansätzen gibt, wie beispielsweise durch die Grunderwerbsteuer, dass man da sehr wohl nachbessern könnte. Man könnte zum Beispiel bei der Grunderwerbsteuer, und das betrifft analog dann eigentlich auch die Erbschaftssteuer, bei der Bewertung von Grundstücken, insbesondere Grundsteuer B, also die nicht landwirtschaftlichen Grundstücken, realistischere Werte annehmen, als das heute der Fall ist. Aber das muss man alles in einem Gesamtsystem sehen. Das heißt, wenn der Faktor Arbeit entlastet wird, dann kann man auch umschichten. Und ich glaube, das muss durch die ökologische Orientierung auf jeden Fall passieren.
Aber jetzt hat die Regierung in der Corona-Pandemie die Lohn- und Einkommensteuer, nämlich den ersten Steuersatz, gesenkt von 25 auf 20%. Das reicht Ihnen nicht aus. Also es müsste eine weitere Absenkung
der Lohn- und Einkommensteuer. Das ist ein erster Schritt einer Einkommensteuersenkung, wobei ich allerdings dazu sagen muss, nur einfach Abgaben zu senken, wird im Hinblick auf die Ausgaben auch nicht so leicht sein. Denn da müssen Sie irgendwo dann das Defizit entsprechend korrigieren. Auch sollte man sagen, dass vor allem die untersten Einkommensschichten, da die keine Einkommensteuer zahlen, wahrscheinlich mehr entlastet würden, wenn man bei den Sozialversicherungsbeiträgen noch was nachlässt, was allerdings wieder eine stärkere Staatsfinanzierung der Pensions- und Krankenversicherung implizieren würde. Und dann geht es natürlich auch, es geht ja hier nicht nur um die Arbeitnehmer, sondern es geht auch um die Arbeitgeberperspektive, dass es gute Anreize für Beschäftigung wäre, wenn man andere arbeitsbezogene Unternehmenslasten eben wegnehmen oder reduzieren würde. Was weiß ich, zum Beispiel den Familienlastenausgleich. Jetzt werden die Familienpolitiker über mich herfallen, aber ich sage, von der Struktur her habe ich noch nie verstanden, warum der Familienlastenausgleich durch Dienstgeberbeiträge bezahlt werden muss.
Also die Arbeitgeber zahlen Beiträge in einem Prozentsatz, den ich jetzt nicht ad hoc weiß.
Ja, aber mit 4% oder irgend sowas, ja.
Und damit wird der Familienlastenausgleichsfonds gefüttert.
Ja. Und eigentlich ist für mich der Familienlastenausgleichsfonds ein Ausgleichsfonds zwischen Menschen, die keine Verantwortung für Kinder haben, ökonomische Verantwortung für Kinder haben, zu solchen, die sie haben. Es ist eine horizontale Umverteilung und nicht eine Umverteilung zwischen Unternehmen und Eltern. Das ist, was ist das für eine Umverteilung?
Lohn- und Einkommensteuer weiter senken oder so lassen?
Naja, ich glaube schon, dass es in Österreich ganz gut wäre, wenn die Abgabenlast insgesamt sinkt. Aber noch wichtiger ist es, dass die Struktur der Abgaben sich verändert. Und es gibt Länder, die haben sogar eine höhere Abgabenlast als wir, und kommen sehr gut durch die Wirtschaft, durchs Wirtschaftsleben durch. Also ich würde das nicht zu einem absoluten Dogma machen, aber es ist interessanterweise auch Gegenstand der Regierungsvereinbarung. Also ja, es wäre ganz nett, aber es muss mir jemand sagen, wie sich das alles ausgehen soll. Mehr Ausgaben, weniger Einnahmen und am besten kleinerer Nulldefizit. Das kann so nicht gehen.
Plus, also ich habe es erwähnt, die Ökologisierung.
Genau.
Das ist ja jetzt quasi das große Thema, das alle wollen. Jetzt ganz konkret, die Umweltministerin plant ja so einen Automatismus. Wenn der CO2-Ausstoß höher ist als geplant, dann soll sich die Mineralölsteuer automatisch erhöhen. Ist so etwas sinnvoll? Dann stellt sich da nicht die soziale Frage.
Ja, die soziale Frage stellt sich auf jeden Fall bei der Ökologisierung, weshalb ich sehr davor warnen würde, die Ökologisierung des Steuersystems primär unter fiskalischen Aspekten zu sehen.
Passiert das nicht gerade?
Das weiß ich nicht, weil es gehen so Vorschläge durch den Raum, aber man redet schon auch von Kompensationszahlungen. Also wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Wir haben am WIFO ausgerechnet, wenn Sie beispielsweise CO2 mit 60 Euro pro Tonne bepreisen, was sicher nicht ausreichend ist insgesamt, aber was vielleicht ein Einstieg wäre, dann könnten da ungefähr 2 Milliarden herauskommen. Aber von den 2 Milliarden müssen Sie sicher einen Großteil für Kompensationsmaßnahmen von sozial Benachteiligten, aber zum Teil auch von Unternehmen verwenden. Also der finanzielle Effekt wird nicht so groß sein. Und wenn die Umweltministerin diesen Vorschlag macht, ich habe mit ihr darüber nicht gesprochen, aber ich vermute, sie will damit sozusagen die Anreize verstärken, dass wirklich was passiert. Ja? Und es geht ja bei der Ökologisierung des Steuersystems weniger um fiskalische Effekte als vielmehr um die Verhaltensänderungen, die man bezwecken will.
Aber wäre es nicht gescheiter, man begünstigt sozusagen ökologisches Verhalten, als dass man mit Steuererhöhungen droht? Ja,
das eine schließt das andere nicht aus. Und außerdem ist natürlich, wenn Sie ein E-Fahrzeug fahren und Sie begünstigen das, ist es auch eine relative Verteuerung des Dieselfahrzeuges. Also das ist eine Münze, die halt zwei Seiten hat. Ich glaube, dass es in Wahrheit eine Kombination braucht. Wir brauchen die Abgabenreform, wir brauchen Investitionen, das ist ganz, ganz wichtig, und wir brauchen Regulierungen. Aber all das setzt voraus, dass wenn Sie Anreize setzen, dass die Leute, ich sage einmal, weniger mit dem Auto fahren, müssen Sie halt entsprechend auch in den öffentlichen Verkehr investieren.
Die Drohung ist ja 20 Cent mehr Mineralölsteuer. Dann kommt noch sozusagen parallel dazu auch dann die Erhöhung der Umsatzsteuer implizit dazu. 20 Cent mehr Mineralölsteuer, wenn der Pfad nicht eingehalten wird, also der Abbau von CO2-Emissionen. Ist das aus Ihrer Sicht ein sinnvolles Modell?
Ich glaube, es ist alles sinnvoll, was die Anreize verstärkt. Bei einem Automatismus wäre ich vorsichtig, weil die Elastizität der Nachfrage auf den Benzinpreis nicht so groß ist, dass Sie sozusagen an einer Schraube drehen und Sie können sich ausrechnen, was auf der anderen Seite rauskommt. Ich sehe das als einen Stimmungs- und als einen Art Droheffekt. Ja.
Wir kommen quasi zum letzten Kapitel, da geht es um Ihre Person. Ihre Tätigkeit am WIFO endet ja im Herbst und Sie waren 5 Jahre jetzt WIFO-Chef. Was war denn für Sie so die spannendste Phase? Haben Sie das Gefühl, dass die Wirtschaft, also dass die Politik auf Wirtschaftsforscher, auf Ihren Rat auch wirklich gehört hat. Wie nah kommt man daran?
Also die spannendste Phase war schon die Covid-Krise. Sie war für uns eine riesige Herausforderung, weil wir uns auch mit völlig neuen Fragestellungen auseinandersetzen mussten. Und sie hat zweifellos auch dazu geführt, dass wir im öffentlichen Diskurs noch viel mehr gehört worden sind, als das bisher der Fall war oder als das davor der Fall war. Und das ist halt auch eine Zeit gewesen, wo man wirklich hat sagen müssen, ja, da kann ich eine Antwort darauf geben, aber bei manchen Dingen kann man auch nur eine tentative Antwort geben. Das war sicher die spannendste Zeit. Aber insgesamt ist es schon auch sehr spannend, ein Institut zu leiten, wo ausgezeichnete Ökonominnen und Ökonomen sitzen, die Analysen machen, auf die man in der Wirtschaftspolitik eigentlich hören könnte. Und da ist insgesamt schon noch Verbesserungsbedarf.
Ihr Nachfolger wird Gabriel Felbermayr, und am IHS, dem zweiten großen Wirtschaftsforschungsinstitut, dürfte entweder Lars Feld oder Gunter Wolf das Rennen machen. Kritiker sagen, die ganzen WIFO-Leiter und Wirtschaftsforscher werden jetzt Neoliberale. Sehen Sie da die Arbeitnehmerinteressen noch entsprechend vertreten in der Forschung?
Also zunächst einmal muss ich sagen, dass ich mich freue, wenn das WIFO einen Nachfolger bekommt, der so prominent ist und so gut erfahren ist, wie das der Herr Felbermayr ist. Ob der Herr Felbermayr ein Neoliberaler ist, das soll er Ihnen selber beantworten. Ich weiß eigentlich nicht genau, was ein Neoliberaler ist, denn Neoliberalismus ist so etwas wie ein Schimpfwort geworden für alles, was böse und asozial ist. Und das möchte ich niemandem unterstellen. Aber es gibt natürlich Leute, die auch da beim IHS in der Pipeline sind, die wirtschaftspolitisch sehr pointiert liberale Äußerungen üblicherweise machen.
Herr Professor Bartelt, Frau Dr. Todt, herzlichen Dank, dass Sie bei uns in der Pressestunde zu Gast waren.